Heute, nach 4 ereignisreichen Jahren, mal wieder zu Gast die Gründer von Tonys, also der Tony-Box, dem Kinderspielzeug, Markus Stahl und Patrick Fassbender.
Der Speck hat halt den Nachteil, dass er sehr teuer ist, aber es ist halt sehr schnell. Das heißt, du kannst innerhalb von 6 Monaten damit an die Börse gehen, weil vieles schon vorgemacht wurde. Und das haben wir dann ja auch getan. Also wir haben dann innerhalb von 6 Monaten sind wir dann Ende November an die Börse. Und die Nachteile oder warum der Speck ja oft auch so negativ geschrieben wurde, ist, dass viele, die drin waren, dann rausgehen. Also so, sogenannte Redemption-Rate. Und die ist ja bei vielen statistisch, kannst du nachher in den USA, über 50%. Und bei uns war die 0,02. Also ist kein, also alle, die dann raus durften, wo sie gehört haben, Tonys ist das Target, sind alle dabei geblieben. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Als die Tony-Boxen in den Kinderzimmern so langsam anfingen, ein Ding zu werden, 2018, da haben wir zum ersten Mal gesprochen, uns kennengelernt, da waren die beiden auch bei uns in Hamburg und hat die Firma geplant, 50 Millionen Euro Umsatz zu machen. Jetzt, fast forward, 4 Jahre später, ich war in Düsseldorf, die bewirtschaften da so mehrere Häuser an einem Hinterhof in Düsseldorf, haben dieses Jahr geplant, 250 Millionen Euro Umsatz zu machen, sind relativ groß in den USA. Tonys ist so eine Art Household Name geworden und die sind zwischenzeitlich an die Börse gegangen. Also es ist extrem viel passiert. Wir haben alles versucht aufzuarbeiten, auch noch ein bisschen für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, ganz kurz zusammengefasst. Was ist eigentlich die Tony-Box? Wo kommen die beiden her? Und dann sind wir aber eingestiegen in die letzten Jahre. Wir konnten auch da trotz allem nicht alle Geschichten reinpacken. Zum Beispiel haben sie beim Rausgehen noch eine Stoffpuppe gezeigt, die sie gemeinsam mit Steif herstellen. So eine, ja, so ein Spielzeug-Kuscheltier, das man demnächst auf diese Box draufsetzen kann, statt einem Männchen, statt einer Schnitzfigur, wie ich gesagt habe. Die fanden das Wort Schnitzen so ein bisschen skurril, aber ich denke immer bei diesen Figuren, dass jemand geschnitzt haben könnte, aber ist natürlich Quatsch. Außerdem ist mir in Erinnerung geblieben, dass auf einmal ein ganz alter Bekannter von mir aufgetaucht ist, nämlich der Alexander Kuttlich. Den kenne ich schon seit ganz vielen Jahren. Der war mal Assi bei Herrn Döpfner, als ich Assi bei Gruner und Jahr war. Da gab es einen Assistentenforum der deutschen Wirtschaft und da haben wir uns mal kennengelernt. Mittlerweile war er dann auch Vorstand bei Rocket und jetzt hat er unter anderem die Tonys an die Börse gebracht, haben sie auch von erzählt. Also krass und irgendwie auch schön zu sehen, wie klein die Welt dann doch ist und dass da auf einmal Namen und Personen wieder auftauchen und hier ganz anderem Kontext. Da hat er scheinbar auch einen sehr guten Deal gemacht. Aber jetzt direkt rein ins Gespräch mit Patrick und Markus. Auf geht's. Erstmal moin, moin.
Moin. Moin, moin.
Hallo. Trotz Düsseldorf, moin. Wir müssen vielleicht mal einmal ausholen und erklären, was die Hörer, die jetzt nicht seit 5 Jahren alles weghören, vielleicht noch nicht wissen. Also Tonys ist ja ein mittlerweile weltweit bekanntes Kinderspielzeug, wird sogar in Disney-Werbespots gefeatured und kommen wir gleich noch zu. Also ist sehr groß geworden, aber ihr seid ja eigentlich so eine Kindergartenliebe, ne?
Ja, also wobei nicht wir beide uns persönlich als Kinder im Kindergarten kennengelernt haben, korrekt, sondern in dem Kindergarten unserer Kinder, wo wir Vorstandsarbeit gemacht haben. Genau, da kannten wir uns gar nicht so gut, aber haben dann kurz darauf beschlossen, wir machen das Projekt Tonys zusammen und sind jetzt Best Buddies. Insofern ist alles gut gegangen.
Und Tonys selber ist eine eine Box. Also am Ende ist es ein Elektronik-Gadget, kann man sagen. Diese Box stellt man ins Kinderzimmer oder die kann man, muss man kaufen. Was kostet die?
99 Euro in Deutschland. Haben natürlich aufgrund der Internationalität verschiedene Preispunkte. 99 Euro.
Und Tonys sind dann verschiedene Figuren, die man auf die Box draufstellt. Dann kommt da aus der Box so Audio-Geschichten raus. Jemals passend zu dem Tony. Also wenn da eine Disney-Figur draufsteht, dann ist es halt eine Disney-Geschichte oder was gibt's noch so?
Genau, es gibt eigentlich jetzt alles, was man sich vorstellen kann. Große, kleine Themen, Paw Patrol, Peppa Pig, Disney, so das sind die großen Themen. Es gibt aber auch Janosch-Geschichten, der Räuber Hotzenplotz, Jim Knopf und viel Musik. Musik ist halt auch super wichtig bei kleinen Kindern.
Was kostet so eine Figur?
16,99, die Tonys, auf denen eben schon Inhalt drauf ist. Und wir haben noch einen Tony A, die Kreativ-Tonys, auf denen man 90 Minuten zur freien Verfügung hat, um eigenen Inhalt drauf zu spielen oder auch von unterwegs eine Botschaft an das Kind im Kinderzimmer zu schicken. Das sind die Kreativ-Tonys.
Und ich muss da jetzt erstmal einhaken, sorry, aber das ist die Tonys ist mehr als ein Gadget.
Das
ist
auch zurück. Ein Gadget, wollte ich auch
zurückfallen. Also wir sagen ja heute, das ist, weil Corona her, das ist, glaube ich, schon die größte interaktive Audioplattform für Kinder. Von 1 bis 10, weil du kannst ja damit nicht nur spielen und du hast nicht nur Inhalte wie Bibi und Tina, du hast ja auch Sachen National Geographic, Songs, wir haben mittlerweile Steifsachen drauf, Playmobil, also heißt, wir können ganz viele Dinge vertecken, also es steckt ja sehr viel Technologie in dem Produkt, im Kern ist es der Würfel und die Figur, aber mir gefällt die Beschreibung interaktive Audioplattform für Kinder von 1 bis 10 deutlich besser als Gadget.
Das ist ja mittlerweile auch insofern eine eigene Plattform, dass ihr dafür ein ganz eigenes Lizenzgeschäft betreibt. Also es ist jetzt weder irgendwie ein Podcast, noch ist es irgendwie jetzt irgendwas klassisches CD oder irgendwas anderes. Also die Auswertungsrechte von Eigentum, von geistigem Eigentum für die Tonys ist eine ganz eigene Kategorie geworden, ne?
Genau, das ist eine neue Kategorie gewesen. Deswegen waren wir am Anfang auch, als wir losgelegt haben, um Inhalte einzukaufen, sehr überrascht. Die Kategorie gab es nicht und wir hatten deswegen Zugang zu allen Inhalten.
Und wie heißt es auch Tonys Kategorie oder wie heißt es
Ja, Hörfiguren, Tonys. In der Regel sprechen alle immer von Tonys. Das ist so der generische Begriff schon für diese Kategorie. Und wir kaufen immer zwei Rechte ein, in der Regel immer einmal das Merch-Recht für die Figur, damit wir eine Figur bauen, entwickeln können und dann eben noch die Audiokomponente dazu. Und diese beiden Rechte liegen oftmals in unterschiedlichen Rechtegeberhänden. Deswegen ist es auch sehr komplex ist. Man muss irgendwie alles synchronisieren, allein, genau.
Und um die Entstehungsgeschichte oder die Grundlage, das Grundlagenwissen für den jetzt gleich folgenden Podcast nochmal abzuschließen, wo kam die Idee her?
Aus dem Kinderzimmer meiner Kinder, die waren damals 3 und 5 Jahre alt. Wir hatten immer kaputte CDs und das hat wahnsinnig genervt. Und das war so der Moment, wo ich nach einer Alternative geschaut habe, keine gefunden habe und dann gedacht habe, das mache ich einfach selber. Also ein Moment von absolutem Wahnsinn. Aber ich hatte Bock drauf, habe mich dann hingesetzt, das Konzept entwickelt, geschrieben, die ersten Entwürfe gemacht, bin auf Markus zugegangen und wir beide haben dann gedacht, die Idee ist so gut, lass uns das gemeinsam umsetzen.
Und du bist aber eigentlich von Hause aus in der Werbung tätig gewesen?
Genau, ich war Grafikdesigner, ich war Kreativdirektor bei Ogilvy in Düsseldorf viele Jahre lang, aber auch so mit Anfang 40 an dem Punkt, wo ich unbedingt was Neues machen wollte. Es war ein Stück weit langweilig geworden und ich hatte Bock, wieder viel zu lernen. Und das kann ich jetzt so rückblickend schon sagen, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe und ich von den meisten Dingen keine Ahnung hatte, die mir gedacht haben. Genau.
Und bei dir, wie kamst du dazu? Du bist angesprochen worden?
Also er hatte gedacht, ich hab auf dem Papier E-Technik studiert in Aachen, habe dann an der WHU noch ein MBA gemacht und ich war lange bei Nokia und deswegen hat er gedacht, ich kenne mich gut aus mit Technik und Zahlen. Aber es ist vom Background halt Ingenieur und MBA. Ich habe ja dann bei Nokia 4 Jahre das Automotive-Geschäft verantwortet, dort auch ein Buyout gemacht. Also wir haben damals 250 Leute übernommen, Zulieferer gegründet für Vernetzung des Fahrzeuges. Das war so 2008, habe das 5 Jahre gemacht und dann kam die legendäre Ansprache im Kindergarten von Patrick zu den Tonys. Ja.
Also die ganze damalige Geschichte hören will, die gibt's jetzt ja, ist dann nur ein bisschen in die Jahre gekommen. Deswegen so ein bisschen so ein Update. Also damals, ich erinnere mich auch noch, war euer Plan, das Jahr 2018 abzuschließen mit 50 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Hat geklappt, glaube ich. Zumindest müsste es in der Größenordnung, weil heute ist deutlich mehr. Wo seid ihr Ende diesen Jahres? Also 22?
Also 22 guiden wir, also kommen wir vielleicht auch noch so, wir sind jetzt mittlerweile sind wir ja nicht. Wenn ich nur ein neues Produkt entwickelt, sondern auch in der Börse, aber wir gehen jetzt 250 Millionen. Wir kommen, letztes Jahr hatten wir 188 und auch die 50 haben wir natürlich auch geschafft in dem Jahr. Und was auch da nochmal spannend war, in dem Jahr waren wir dann mit über 60 auch profitabel schon. Also dieses Jahr 250, haben zwar jetzt auch ein negatives EBITDA geguided, weil wir eben jetzt sehr stark in Auslandsmärkte wachsen, aber wir waren jetzt 2018 in dem Jahr Ziel erreicht und profitabel.
Also okay. Ja. Und damals mit 90 Leuten und heute sind Sie viele Leute?
400 haben wir. Also das ist dann, und dann sagen wir weltweit. Ne? Also das heißt bei uns dann, der Großteil ist immer noch in Deutschland. Also wir haben jetzt, hier sitzen in Düsseldorf ja heute. Da sind sicherlich über 200 Leute. Wir haben dann in Hamburg ein kleines Büro mit Tonstudio, auch für Lizenzen. Schwäbisch Gmünd, da haben wir sehr viele Leute von Schleicher übernommen, Schwaben. Aha. Da haben wir ein Büro gemacht mit 50, das ist Produktdesign.
Und habt ihr da ein bewusstes Büro da gegründet? Oder?
Ja, weil ich weiß nicht, ob das so ein Witz ist, aber irgendwie auf jeden Fall hieß es mal von den ersten, wir Schwaben, wir gehen da nicht weg. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir ein Büro dort, ne? Weil wir haben sehr viele qualifizierte Leute dort bekommen und hat sich auch bewahrheitet. Also wir haben dort.
In Schwäbisch Gmünd, das ist ja keine Metropole jetzt.
Nee, das ist aber eine Metropole für Figurenbau schon. Also Schleicher hat ja den Sitz dort, Bully Land, das sind also viele namhafte Firmen, die dort wirklich sehr erfolgreich auch das Figurenchef betrieben haben. Und
wir haben Hochschule für Gestaltung, ja, auch viele Leute, so die 3D-Design machen und so weiter.
Das alles lernen. Okay.
Also machen wir jetzt keine Finanz-App oder so, aber da Figuren ist schon gut da. Ne? Also da sind die schon sehr gut da.
Und das heißt, ihr habt dann auch zwangsläufig gesagt, okay, wer kann gut Figuren bauen, die Schleich, Kinderspielzeugbauer können das gut und dann müssen wir da hin und da mal ein paar von ansprechen, ob die sich hier bei uns
auch
machen.
Genau, die waren ja zum Teil auch dort gesettelt, Familie und waren jetzt nicht so erpicht darauf, nach Düsseldorf zu kommen. Versteht man nicht unbedingt, aber sie wollten da. Ja, ist auch wirklich nett da und wir haben ein ganz tolles Büro jetzt da und viele sehr kompetente Leute, die eben genau das machen, die Figuren entwickeln, designen, Werkzeugbau vorbereiten und so weiter.
Wie sind denn die Economies heutzutage? Also damals war das ja so, ihr habt die Box verkauft. Ich erinnere mich so grob mehr oder weniger plus minus null und dann habt ihr ja mit den Figuren das Geld verdient. Ist das immer noch prinzipiell so?
Mhm. Ja, das ist also ganz genau, es ist so Razorblade-Modell, kannst du das nennen. Wir sehen zu, dass wir die Box ins Kinderzimmer bekommen. Wir haben ja mittlerweile 4,1 Millionen Boxen in Kinderzimmern, die vernetzt sind, deswegen auch Tech-Plattformen. Und dann haben wir 51 Millionen Tonys verkauft mittlerweile. Im Schnitt sind das auf 4,5 Jahre gerechnet 20 Tonys im Schnitt pro Kunde. Und da kommt natürlich dann auch das Geschäft her. Also das Modell ist nach wie vor richtig. Wir verdienen kaum was, wenn wir die Box verkaufen. Online natürlich schon, aber über den klassischen Retail nicht. Aber wir verdienen sehr gut an den Figuren, an den Tonys dann. Das ist immer noch das gleiche Modell. Dann kommt zusätzlich noch, was jetzt neu ist. Wir haben auch mittlerweile ein doch erweitertes Accessory-Portfolio. Wir haben mittlerweile ja auch durch die Technologie ermöglichen wir ja auch einer gekauften Figur digitale Inhalte auch zuzukaufen, zuzuweisen. Das heißt, wenn ich 3 Fragezeichen, habe ich eine Figur. Ich kann aber über unsere App und über unser Portal eben alle Folgen auch digital runterladen. Zahle dann keine 16,99, sondern irgendwie 6 oder 4 bis 7 Euro dann für digitale Inhalte. Das ist eben auch technologisch möglich. Das heißt, auf diesem klassischen Produkt Box und Figur sind noch ein paar neue Produktaspekte hinzugekommen, wie gesagt, digitaler Content oder Zubehör.
Okay. Und der große Wachstumsschub kam dann im Ausland. Also jetzt, wenn man jetzt guckt zwischen 2018 und heute, also von 50 auf 250, das ist jetzt nicht die sozusagen vertiefte Verkauf in Deutschland, sondern es ist dann eher das internationale
Geschäft. Ja, es ist schon, also Großteil ist ja auch heute, wenn man dir die Zahlen anguckt, für auch nehmen wir mal vom letzten Jahr, da kommt der Großteil noch aus Deutschland, aus Dach, aus dem deutschsprachigen Bereich. Wir haben mittlerweile ja jede zweite Familie gemessen an so Kindern von 1 bis 7 hat ja in Deutschland eine Tonybox. Also wir sind auch wahnsinnig stark auch in Deutschland noch gewachsen, also mit den Figuren.
Also das ist aber die meiste Durchdringung, die man schaffen kann. Also, also jede zweite Familie ist ja schon, kriegt schon sehr, sehr gute Durchdringung.
Ja, ist groß und es war immer auch geplant. Irgendwann kommt das natürlich in den Boxverkauf, in die Sättigung, aber dann kommen halt eben die vielen Figuren, die vielen Tonys drauf. Wir haben zum Start, wo wir mal gestartet sind, hatten wir 14 Content-Tonys und wir haben jetzt in Summe 650 in Summe. Also das heißt, kommt viel Content drauf, die sehr profitabel sind. Das heißt, das Dachgeschäft entwickelt sich nicht mehr vom Wachstum so stark, aber wird deutlich profitabler. Und das Wachstum nach vorne raus kommt sehr stark dann, da hast du recht, über die Auslandsmärkte. Also wo wir letztes Mal gesprochen hatten, da waren wir eigentlich noch gar nicht aktiv, waren kurz davor nach England zu gehen und sind heute in USA, Frankreich aktiv und haben fast 30% jetzt im Ausland schon.
Wie ist denn jetzt diese Expansion nach USA? Ich meine, das ist ja wie eine Neugründung, ein Neustart. Also ich meine, da hat euch keiner auf euch gewartet und keiner kennt Tonys und es gibt auch genug andere, die irgendwie in die Kinderzimmer rein wollen. Und wie habt ihr da angefangen?
Also erstmal haben wir ja relativ früh erkannt, dass das, was wir immer für ein deutsches Produkt gehalten haben, aufgrund des Hörspielthemas, doch sehr international ist. Ne? Das haben wir auf den ersten Messen in Nürnberg gemerkt, dass wir aus allen Auslandsmärkten Leute am Stand hatten, die das Produkt großartig fanden.
Also bei den Spielwarenmessen.
Genau, Spielwarenmesse in Nürnberg, größte Messe, sehr international. Und das hat uns irgendwie die Augen geöffnet und uns das Gefühl gegeben, wir müssen eigentlich mit diesem Produkt international gehen. Und dann war UK so der erste Schritt. Sprache natürlich unfassbar wichtig weltweit. Und haben dann irgendwann beschlossen, jetzt eigentlich müssten wir in den relevantesten, größten Markt gehen, der für uns passend ist, die USA. Haben das dann beschlossen und sagten, wir sind 12 Monate später im US-Markt. Dann kam noch Corona dazwischen. Also wir hatten nicht gerade die besten Rahmenbedingungen, aber haben die Entscheidung getroffen, eben ein Team angefangen aufzubauen und haben dann genau diesen Schritt über den Teich gemacht.
Also eine deutsche Person, also ihr beide scheinbar genau. Nicht, aber irgendeine deutsche Person ist genau. Dann hingezogen nach New York?
Oder jemand, der dort sitzt, der auch schon dort mal gegründet hatte, Christoph Frisee, deutschen Background, aber schon lange in Kalifornien, USA unterwegs, kennt die Strukturen dort. Den Handel, das war natürlich eine absolute Voraussetzung. Oder? Den haben wir übers Netzwerk, kannten wir vorher nicht, aber über das Amira-Netzwerk damals kennengelernt. War kurz vor Corona noch hier in Düsseldorf. Wir haben uns ausgetauscht, hat super, super zusammengepasst und er ist eben auch bis heute bei uns derjenige, der das US-Geschäft vorantreibt.
Aha. Ist er Präsident?
Präsident.
Präsident auf
Iran. Das habt ihr noch nicht geschafft.
Nee, er ist Präsident.
Okay, und ihr habt, aber um das zu machen, ja auch, glaube ich, danach schon nach unserem letzten Podcast eine größere Finanzierungsrunde gemacht. Ihr hattet ja vorher auch viele so Angels und man kann danach lesen, so eine höhere 7-stellige Summe, mit der es losging, so die ersten Jahre. Aber es ist ja nicht viel Geld, wenn man guckt, dass ihr Hardware herstellt und dass ihr nach USA wollt. Irgendwann kam schon mal eine größere Runde. Ne?
Wobei, das war keine klassische Finanzierungsrunde, sondern wir haben den Gesellschafterkreis ausgewechselt. Wir hatten damals, hat man glaube ich damals auch drüber gesprochen, so aus dem Freundesbekanntenkreis einen Gesellschafterkreis gebaut, der super passend war, der uns inhaltlich als auch eben, was das Kapital angeht, die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt zu starten. Und als wir gemerkt haben, wir wollen international Schritte machen und auf den Gesellschafterkreis geguckt haben, haben wir gemerkt, das sind dann doch sehr deutsche Unternehmer, Mittelständler, die wahrscheinlich nicht so die Expertise haben, um den Schritt in die USA oder nach UK mitzutragen. Und das war damals die Entscheidung, dass wir geschaut haben, was für Alternativen gibt es, mit dem Gesellschafter gesprochen haben. Die haben das komplett nachvollziehen können und dann ist damals haben wir zu die Amira entschieden aus München. Right. Ja, so eine Industrieholding für viele Family Offices dahinter und vermögende Unternehmer aus Deutschland und auch USA zum Teil. Und das hat uns super gefallen. Dann waren damals noch Alexander Kuttlich, der Flo Leibert und der Ludwig Enstaler an Bord, die das ganze Thema Internationalisierung glaubhaft dargestellt haben, wie sie uns dort supporten können. Und das hat auch super funktioniert. Dann haben wir uns für Amira entschieden und der alte Gesellschafterkreis ist ausgestiegen, Amira an Bord gekommen. Aber da ist nicht so wahnsinnig viel Kapital in die Company geflossen. Das ist eben genau das, was man, glaube ich, immer so ein Stück weit überschätzt. Da ist gar nicht so viel Geld reingeflossen. Aber wir haben die Expertise und das Netzwerk bekommen.
Aber wie viel Geld habt ihr denn sozusagen gebraucht, um diese ersten, sagen wir mal, 100, 200 Millionen Umsatz zu schaffen? Das ist ja schon sehr effizienter.
Aber das haben wir ja gebaut über die ersten 3 Jahre, haben wir 4 Kapitalrunden gemacht, haben dort 10 Millionen Euro eingesammelt. Und mit denen haben wir eigentlich das Unternehmen auf eine Umsatzgröße von über 100 Millionen gebracht.
Also das ist Wahnsinn.
Ja, das ist im Rückblickend, du kennst ja für mich mehr Fälle und für uns ist das ja nur der eine, aber ich glaube, was wir auch dann immer mitbekommen, ist das schon Wahnsinn. Also mit 10 Millionen ist viel Geld, aber dann so eine Firma zu bauen damit, das ist schon irre. Und genau was Patrick sagt, das heißt, damals war der Altgesellschafterkreis war sehr Family Friends Deutsch geprägt. Das war Unternehmer hier aus Düsseldorf oder aus Krombach oder die jetzt keine Ahnung hatten, wie mache ich ein internationales Geschäft. Und das war eigentlich das viel Wichtigere, dass du einen Partner hast, der ein Netzwerk hat, um eben auch wirklich glaubhaft in die USA zu gehen. Und das war eigentlich mit der Hauptgrund, auf jetzt Amira zu gehen. Und die hatten im Industriebeirat genau den Flo, den Kuttlich und viele andere, die uns dann wirklich auch massiv geholfen haben. Und die eigentlich wichtig andere größere Kapitalerhöhung, wenn du so willst, die kam dann eigentlich erst jetzt zum Börsengang, den wir Ende November letzten Jahres ja gemacht haben.
Und da müssen wir nochmal separat drüber sprechen, weil das ist halt ein normaler Börsengang. Aber erstmal ist das schon mal wirklich krass zu sehen, dass man mit irgendwie 10 Millionen auf über 100 Millionen, das ist also von der Kapitaleffizienz super. Also es ist ja nicht ganz bootstrapped, aber es ist ja schon nah an bootstrapped dran für die Dimension, auf die dann gekommen seid.
Ja, und in den 10 Millionen ist ja die ganze Entwicklung auch drin, die bei uns natürlich aufgrund der Hardware-Komponente und Figurenentwicklung auch wahrscheinlich teurer ist als in anderen Geschäftsmodellen. Also es ist schon wahnsinnig viel Geld auch von den 10 Millionen auch hauptsächlich in Entwicklung geflossen und ja, nicht in Marketing oder andere Kanäle. Ne? So, genau.
Und wie macht man dann in den USA so eine Firma groß? Also da, geht das dann da auch so effizient und ohne Marketing?
Nee, so effizient nicht. Dafür ist der Markt vielleicht auch zu groß. Also da muss man schon wesentlich viel mehr Geld in Marketing stecken, weil es einfach ein unfassbar großes Land ist, mit in sich wiederum auch unterschiedlichsten Zielgruppen. Das ist das. Jetzt reden wir ein bisschen schlauer, aber das habe ich am Anfang auch total unterschätzt, dass dieses Land doch so divers ist, mit unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, die man unterschiedlich ansprechen muss. Allein die Größe setzt voraus, dass man einen ganz anderen Footprint im Retail haben muss als in Deutschland damals. Da braucht man schon wahnsinnig viele Stores, um dort eben sicherzustellen, dass die Kunden das Produkt auch mal im Laden sehen. Also es hat schon eine ganz andere Anforderung an einen Markteinstieg als in Deutschland.
Also was ihr da gemacht habt, was ihr da gelernt habt. So, ich meine, das ist ja wirklich, auch das nochmal zu betonen, ganz selten mittlerweile, dass eine deutsche Digitalfirma oder junge Firma diesen Sprung in die USA schafft. Da gibt es jetzt irgendwie HelloFresh so als Beispiel. Ich hatte vor kurzem mit Voom mal gesprochen, das sind Kinderfahrräder. Ist auch so ein Beispiel, aber es gibt nicht so viele. Also das ist schon eher eine Ausnahme.
Ich glaube, der wichtigste Schritt, bevor du vielleicht ein paar Sachen nochmal erzählst, war für uns, wir haben immer in Deutschland über die kaputte CD gesprochen, so ist die Idee auch entstanden und das hat auch jeder in Deutschland, alle Eltern haben das verstanden. In den USA gibt es schon lange keine CDs mehr, da kannst du nicht mit kaputten CDs kommen. Also du musst erstmal, was die Positionierung des Produktes und was den Mehrwert angeht, auf das ganze Thema Screenless gehen, weil das einfach ein ganz wichtiges Thema in den USA ist. Aufgrund der ganzen iPad-iPhone-Situation sind Eltern wahnsinnig dankbar, wenn sie eine Alternative zu eben displaylosen Produkten haben, die im Kinderzimmer funktionieren. Mhm. Und das Thema Edutainment, Education ist in den USA viel, viel bedeutender nochmal als in Deutschland zurzeit. Und das waren erstmal für uns wichtige Erkenntnisse, um eben auch was Markenaufbau und was so unseren USP angeht, um da im Markt überhaupt Argumente zu haben, die greifen, dass wir uns auch erstmal zu sortieren. Und das haben wir, war, glaube ich, der wichtigste Schritt, den wir da vollzogen haben. Und dann brauchst du einfach insgesamt ein bisschen länger, um deine Deals mit den ganzen Retailern zu machen, die immens groß sind und wo du auch die entsprechende Ware erstmal produzieren musst. Also da hängen ganz andere Entscheidungen nochmal dran, was Kapital angeht, was auch Retail angeht, als in Deutschland, wo du kleinere, schnellere Schritte machen kannst als da drüben. Oft sind das so 0-1-Entscheidungen. Wenn du da mit Target einen Deal machst, dann ist der unfassbar groß.
Target, also der Einzelhandelskette.
Genau. Da haben wir mit 100 Stores, glaube ich, angefangen, sind jetzt bei 1100 Stores, das ist schon in sehr kurzer Zeit so zu skalieren und das mit anderen Retail-Partnern auch, das ist schon ein Kraftakt, das unterscheidet sich massiv von Deutschland. Und dann musst du da natürlich auch deine Marketingaktivitäten drauf abstellen, viel mit den Retailern zusammenarbeiten, die auch ihre Marketingkanäle nutzen, wo du mit reingehen musst, wo du auch mit zahlen musst. Also es ist ein deutlich anderes Spiel als in Deutschland.
Aber es läuft
allerdings bei
Retailer.
Ja, also das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Aspekt, weil wenn du in Deutschland guckst, haben wir immer noch 80% Retail, 20% online, grob. Also wenn jetzt online dann unseren eigenen Kanal, tonis.com oder .de und Amazon.
Aber hier noch Retail ist immer vor, es ist auch online bei Retailern. Ist darf auch, man nicht vergessen, dass
ja,
ein großer
Teil. Das Kanal. Machen ja alle. Und in England hast du das eher 50-50. Und in den USA hast du schon wirklich zwei Drittel, würde ich sagen, wo du online hast, aber auch Retail. Also das heißt, dass für unser Geschäft Retail schon verdammt wichtig ist, weil das Produkt ist, wenn auch neu in dem Markt, immer erklärungsbedürftig ist. Und in den USA kannst du eigentlich sagen, brauchst du eigentlich Amazon, Target und Walmart, wenn du mit so einem Produkt dort erfolgreich sein wirst. Und wie Patrick schon sagte, bei Target sind wir jetzt sehr erfolgreich. Also sind da in fast allen Shops drin. Walmart startet auch, du startest dann eigentlich mehr online und dann in ein paar Kanälen und dann entwickelst du das, wenn es erfolgreich ist, weil es hat ja auch ein wahnsinniges Investitionsvolumina. Also wenn du so einen Shop ausstattest, also da gehen wir ja sehr in Vorleistung. Aber auch der Online-Kanal Amazon oder eigener Shop ist auch stark und wir haben mittlerweile 4000 Retail-Stores auch in den USA. Also hier in Deutschland ungefähr 6. Also
6, wo ihr hinliefert.
Genau, 6.000 haben wir jetzt hier in Deutschland.
Und in den USA 4.000 jetzt. Mhm.
Genau, das ist schon, Und du hast dann, was auch ein Unterschied ist, das eine ist dann natürlich, dass du die richtigen, was Patrick sagt, Lizenzen lokalisiert hast. Du brauchst halt in Deutschland die Bibi und in England den Gruffalo, in den Asterix in Frankreich und Dr. Sue und Also die Lama Lama war aus den USA als Beispiel, neben den großen Blockbustern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und du hast in deutlich mehr Marketingkosten, also Customer Acquisition Kosten zum Start in den USA deutlich höher, als die wir jetzt hier in Deutschland hatten. Das heißt, du musst dann über Retail, wir machen dort auch TV-Kampagnen, der Disney-Spot und so weiter, an dem Thema Awareness arbeiten. Das ist deutlich mehr, als das wir jetzt hier in Deutschland machen mussten. Und dann, wenn das irgendwann kippt das und zündet das und dann wird auch darüber gesprochen und wir sehen jetzt sehr stark, dass die Customer-Acquisition-Kosten nicht runtergehen und dann, dass das dann auch, dass so ein Land eben auch profitabel bauen kannst.
Was kostet ein Kunde einzukaufen in den USA?
Kann ich dir keine Zahl sagen jetzt.
Sehr schwankt immer nach Jahreszeit. Natürlich jetzt teurer als im Mai, genau. Also sehr, sehr schwankend. Also sind höhere zweistellige Euro-Beträge zum Teil, mit denen wir da unterwegs sind. Aber eben wirklich auch sehr schwankend. Also
und warum ist es in den USA eurer Einschätzung nach so teurer, viel teurer?
Also erstmal sind wir jetzt auch ein bisschen weiter, dass vielleicht auch einfach mehr Produkte im Markt sind, die dieselbe Zielgruppe mit denselben Keywords unterwegs sind, als wir damals. Also Wettbewerb treibt den Preis da natürlich entsprechend nach oben. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe. Und wir haben in Deutschland ja wahnsinnig wenig gemacht damals. Deswegen haben wir gar nicht so einen Referenzpunkt. Hier ging das so schnell über alle möglichen Netzwerke und Kindergärten und Spielplätze. Also Word of Mouth war in Deutschland unfassbar wichtig und hat uns supportet. Deswegen waren wir auch aus Marketinggründen oder Budgetgründen so super effizient unterwegs. Das ist in den USA eben aufgrund der Größe und der Reichweiten und so weiter, wird das irgendwann auch greifen. Das merken wir auch. So Word of Mouth wird dort immer wichtiger. Influencer-Themen sind in den USA auch sehr wichtig, dass du dort mit Prominenten zusammenarbeitest, weil die auch wiederum ihre Reichweiten mitbringen und für Glaubwürdigkeit in den Zielgruppen stehen und auf Produkte entsprechend Einfluss nehmen auf den Erfolg der Produkte. Das war so in Deutschland derzeit weniger.
Wer in den USA, welche gibt es da, irgendwelche besonderen Influencer, die euch geholfen haben?
Ja, einer war Nick Carter, Backstreet Boys, der sich selber geoutet hat als Tonybox-Fan. Da haben wir gar nichts mit zu tun gehabt. Das haben wir realisiert. Dann haben wir Kontakt aufgenommen und der jetzt ein Stück weit Markenbotschafter ist und seine Reichweite zur Verfügung stellt. Immer aber im Kontext seiner Familie. Das ist schon krass zu sehen, wenn er auf Tour ist und dann seinem Kind per Kreativ-Toni sowas drauf singt, solche Geschichten macht. Das ist natürlich unheimlich nah an unserem Produkt. Zeigt die Emotionalität des Produktes und es ist halt glaubwürdig, weil das Produkt auch wirklich super zu Hause im Einsatz hat und liebt. Und das haben wir auch immer versucht zu erreichen, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, Unternehmen, die wirklich überzeugt sind vom Produkt, die Bock drauf haben und nicht nur eingekauft sind.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Was ja eigentlich generell immer noch überraschend ist, wenn man das so hört, der könnte ja auch, also so ein Star wie Nick Carter, der könnte ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo ein File aufnehmen auf seinem Handy, eine Tonaufnahme machen und die dann per WhatsApp an seine Frau oder seine Familie schicken. Das wäre ja auch möglich. Ja? Stattdessen, und ich meine, das ist ja generell so ein bisschen das Mysterium, warum feiern jetzt alle die Tour nicht so? Weil ich meine, ich habe jetzt ab und zu mit Podcasts zu tun, dann denkt man sich, ja, so Podcast könnte man ja auch das Handy irgendwo hinlegen oder so. Und dann, wenn man jetzt zum ersten Mal auf Tonys guckt, dann ist man schon überrascht, dass diese Kategorie überhaupt gibt. Weil am Ende eine Figur auf eine Kiste stellen, wo dann Ton rauskommt, ist ja jetzt auf der einen Seite sehr innovativ, auf der anderen Seite ist es halt jetzt gar nicht so verrückt neu.
Nee, so, also es ist nicht so, es ist eine super simple Idee, aber es ist ja oft so, dass simple Ideen funktionieren. Aber was man, glaube ich, dann unterschätzt, wenn man so rational drauf guckt, ist die Emotionalität der Figur. Also wer hat nicht als Kind mit Playmobil, Lego gespielt, mit Steifstofftieren? Also alles, was Haptik hat, was eine Dreidimensionalität hat, reichert deine Fantasie an, lädt dich ein, irgendwie selber zu spielen. Und das kannst du mit Karten oder mit CDs eben nicht machen. Und insofern finde ich es nicht überraschend, weil also ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, wo ich durch Struppi, meine Tim und Struppi-Figur, auf die Idee kam, die auf eine Box zu stellen, um was zu hören. Da war ich selber in dem dem Moment auch geflasht, nur von der Vorstellung, dass das funktionieren könnte. Es ist einfach eine komplett andere Herangehensweise, die so emotional ist, dass das eben eine so diese rationalen Blick, den man darauf haben kann, den ich auch verstehe, total sprengt. Insofern finde ich es nicht überraschend, sondern völlig menschlich eigentlich, dass man das als etwas sehr Positives wahrnimmt.
Es hat aber auch dazu geführt, oder das heißt, ob das jetzt daran liegt, dass es so einfach ist, vielleicht gar nicht, aber der Erfolg wahrscheinlich noch viel mehr, dass jetzt noch mehr andere auch probieren, das Gleiche zu machen. Also man kann es nicht schützen und es gibt jetzt, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Wettbewerbern, die euch am Ende klonen, oder?
Nee, also erstmal glaube ich, das sind ja, Wettbewerb kann ja auch was Gutes sein. Es gibt ja auch, gerade ich glaube in den USA hat uns das geholfen, Audiotrend und Streaming, Podcast, alle diese Phänomene helfen uns ja auch, da das Thema Audio deutlich prominenter wird, das muss man schon sagen. Ich glaube, es hilft uns auch, wenn eine Kategorie mehrer als ein Produkt hat. Hört vielleicht ein bisschen komisch an, aber bin ich tief von überzeugt, dass in Frankreich gibt es ja zum Beispiel das Looney, das ist ein System, was jetzt nicht mit Figuren, auch nicht mit Karten arbeitet. Du kannst dann zwei Knöpfe deine Geschichten zusammenbauen. Diese grüne Box, sehr erfolgreich, ist eher fast eine Ergänzung, ist ein schönes Produkt und hilft eben diese Kategorie Kinderaudio eben auch nach vorne zu pushen. Also Klone gibt es in der Form eigentlich unsere gar nicht. Ich glaube, das Hauptargument bei uns, was Patrick schon sagt, ist der Formfaktor von dem Produkt. Das ist, glaube ich, mit der Schlüssel, warum das so erfolgreich ist. Also Formfaktor, dann Figur, Emotionalität. Es gibt ja hier die Kartensysteme, ich weiß, wenn du die meinst, gibt es ja ein paar Systeme, die jetzt
Tigerbox,
Tigerbox oder Yoto, die machen die ja in England. Das heißt, ich nehme eine Plastikkarte und stecke die hinten rein und dann wird auch was abgespielt. Genauso gut kann ich ja auch auf dem iPad draufdrücken oder Dinge wie Spotify und Alexa, die gab es ja auch alle schon vor uns. Aber irgendwie haben dann trotzdem zig Millionen Kunden gesagt, nee, das ist doch schon das geile Produkt, die Tonys. Und das, glaube ich, im Kern ist halt eben eine Plastikkarte, ist halt eben, hat nicht die Emotionalität wie eine Figur. Ich habe die gleiche Funktion. Und sowas mit einer Figur, die so mit Liebe gemacht ist, handbemalt ist, hohe Qualität hat, das gibt's gar nicht. Also deswegen gibt's eigentlich, glaube ich, also nicht, vielleicht hast du jetzt brandneue News, ich weiß nicht, aber ich sehe da im Moment andere Systeme, die auf das Thema einzahlen, ich mache ein Produkt für Kinder im Audiobereich und das ist ja vollkommen okay, wie ich an dem Beispiel Looney nannte, aber so ein Produkt wie das unsere gibt es nicht. Und dann musst du ja auch sehen, wir haben, was ich eben sagte, 4,1 Millionen Boxen jetzt vernetzt draußen stehen. Also die Zahlen der anderen, die kenne ich nicht, aber die sind, da wette ich sehr viel, um ein Vielfaches kleiner. Das heißt, auf so eine Tech-Plattform können wir natürlich auch beliebig viele Dinge draufpacken, wenn wir wollen. Das ist dieser beliebig erweiterbar. Ich kann ja heute alles vertaggen und eben auch auf unser System zuführen, wenn ich glaube, das ist eben ein sinnvoller Business-Aspekt. Deswegen sehe ich Themen aktuell wie Supply Chain, ne, da müssen wir sehr aufpassen, aber bei dem Thema Konkurrenz, da bin ich total entspannt.
Hat euch ja die Supply Chain-Thematik erst in den letzten Jahren hart erwischt?
Ja, wie alle, die irgendwo in Asien produzieren, haben wir natürlich auch mit Lieferketten-Thematiken zu tun gehabt, Kostenexplosionen, Verknappung von Transportmöglichkeiten. Das hat uns schon zugesetzt. Ich glaube, als wir 18 gesprochen hatten, hatten wir auch schon so ein Warenverfügbarkeitsthema. Das hat uns die ersten Jahre begleitet. Jetzt haben wir weniger Produktionskapper-Themen als vielmehr tatsächlich logistisch die Ware rechtzeitig jeweils in den Märkten zu haben. Das schaffen wir alles, das kriegen wir alles mit einer unfassbaren Teamleistung hin. Aber manchmal eben auch mit den begleitenden Kosten, weil man mehr fliegen muss, als man wollte, etc. Aber klar, das hat uns auf jeden Fall auch erwischt. Aber wir haben schon vor Corona auch angefangen, so Second-Source-Strategien aufzubauen, dass wir Tonys bauen wir ja traditionell in Tunesien seit Anfang an, aber wir haben jetzt auch in China Kapazitäten aufgebaut. Wir haben die Tony-Box in Nanjing in China gebaut, bauen sie immer noch zu großen Stückzahlen dort, aber haben auch in Ungarn ein Werk jetzt bei Partner aufgebaut, wo wir Boxen produzieren. Also wir haben schon versucht, uns auch so aufzustellen, dass wir in bestimmten Situationen reagieren können, switchen können. Und insofern sind wir, glaube ich, da ziemlich gut unterwegs.
Und ich meine, die Liebe zum Detail zeigt sich, das war mir gar nicht klar, dass ihr da wirklich so diese Schnitzer von Schleich oder sowas.
Schnitzer von Schleich.
Also wahrscheinlich Menschen, die so Werkzeuge bauen können oder sowas. Oder ja. Als einzelne Personen schnitzen die Figuren.
Das ist alles 3D natürlich inzwischen. Ne? Also die allererste Figur, die wir damals gemacht haben, die wurde wirklich noch in China aus Wachs geschnitzt. Das war so der erste Kreativ-Toni. Aber dann hat sich das in der Phase auch wahnsinnig schnell gedreht, auch bei den Figurenherstellern wie Schleich, dass die anfingen, immer mehr in 3D zu bauen und auch zu plotten. Inzwischen ist es ein relativ digitaler Prozess, wo am Ende des Tages geplottet wird über einen 3D-Plotter. Wir haben in Schwäbisch Gmünd zig Plotter. Und dann schaut man sich die Figur an, kann die auch zur Freigabe Bedingungen entsprechend an die Lizenzpartner schicken. Man kann die dort bemalen. Also der Prozess ist digitaler geworden, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch ein haptisches Produkt, was dann rauskommt. Ne?
Und
eigene Inhalte zu schaffen? Ich meine, wir hatten letztes Mal das Thema, dass ihr auch sehr stark mit Lizenzen gewachsen seid und dass ihr die jetzt auch braucht für die Lizenzierung, habe ich verstanden. Aber was ist aus dem alten Traum geworden, sozusagen eigene Sachen zu machen? Eigene Figuren zu erfinden, so ein bisschen so Walt Disney 2022?
Ja, mal gucken, ob wir da hinkommen. Aber ja, wir haben jetzt mit der Schlummerbande oder Sleepy Friends, wie sie in UK und in den USA heißt, so ein erstes eigenes Thema aufgesetzt, was super erfolgreich gestartet ist. Genau mit diesem Anspruch. Lass uns neben den ganzen Lizenzthemen, die super wichtig für uns sind, eigene Themen aufbauen, um unabhängiger zu werden, aber gleichzeitig auch eben Dinge, die wir durch das Nutzerverhalten unserer Kunden sehen und zum Beispiel Schlafroutinen abends ist ein Use Case, der super wichtig ist, dass wir in dieser Umgebung eben auch Inhalte entwickeln, die dort Sinn machen. Und das ist eben die Schlummerbande. Eigenes Design gemacht, eigene Audiokonzepte geschrieben, produziert und jetzt als ein erstes Franchise auf den Markt gebracht. Und das Spannende daran ist eben, dass wir dadurch, dass wir das IP in eigenen Händen halten, auch über Auslizenzierungsmodelle gehen können. Wir haben,
das können auch Kinofilme machen zur Schlummerbande.
Genau, das ist natürlich so, dass das ganz am Ende ein Traum wäre, dass wenn wir da irgendwie sowas mal auf die Beine stellen. vielleicht fangen wir mit einer TV-Animationsserie an. Ja, aber wir haben die ersten Artikel mit Partnern. Sterntaler ist so ein Partner, die Kuscheldecken für Kinder machen, Schnüffeltücher, kleine Schnüffeltiere.
Mit eurer Schlummerbande.
Genau, das sind dann Produkte, die Sterntaler bei uns das Lizenzrecht einkauft, diese Produkte machen zu dürfen. Und das haben wir jetzt auch schon am Start. Schlafsäcke für kleine Kinder und so, die dann eben unser Design nutzen, unsere Marke nutzen, um das dann eben über ihre Vertriebspunkte zu verkaufen. Und das ist natürlich ein Stück weit so die Königsdisziplin, wenn wir anfangen, eigene Franchises zu entwickeln, wo dann Lizenzpartner auf uns zukommen, weil sie selber Produkte mit dieser Marke umsetzen wollen.
Ist das auch das Tonys Lab, was in Hamburg hergibt? Ist das dafür gedacht, da
in der Nee, nicht ganz. Also das ist eher so die Content Unit, die in Hamburg sitzt. Das Tony Lab, was wir auch haben in der Tat, das sitzt hier in Düsseldorf, da drüben, genau. Das ist eher die Einheit, die nochmal eher auf Produktebene schaut. So, was sind die nächsten Produkte, die wir auf den Markt bringen wollen? Wir haben ja, es mangelte uns nie an Ideen, aber aufgrund des ganzen Wachstums und der vielen Themen, die wir an anderen Stellen haben, haben wir es nicht so richtig gut geschafft, an neuen Produkten zu arbeiten. Deswegen haben wir vor 1,5-2 Jahren das Tony Lab aufgesetzt, ich glaube 1,5 Jahre. Und das Tony Lab ist jetzt die Unit, die genau sich darum kümmert, über die Dinge, über die wir eigentlich am allerliebsten jetzt reden dürfen, würden, aber nicht dürfen. Nämlich genau, was ist das, was wir so als nächstes machen? Was haben wir da für Ideen und Visionen? Und daran wird arbeitet das Tony Lab.
Also wenn man dieses Netzwerk hat und diese Kundengruppe hat, was kann man denn noch am Ende verkaufen?
Viele schöne Dinge, genau. Und da aber auch immer dieser Blick drauf, irgendwie, lass uns, was braucht der Kunde? Worauf hat er Bock? Was funktioniert? Und dann kann man es auch gut verkaufen. Und
warum macht ihr das Content Lab in Hamburg? Also
das ist der ein bisschen historisch gewachsene Markus Langer, der die Unit leitet, der kommt von Oettinger, sitzt in Hamburg und in Hamburg sitzen auch viele Hörspiel-Labels wie Hörbuch Hamburg, viele Verlage, Carlsen Verlag, Oettinger Verlag, viele Studios dort, die dort produzieren. Und das ist für uns dann eben auch einfach eine Frage der Ressourcen. Welche Leute findest du wo? Und in Hamburg findest du viele Leute aus dem Bereich.
Also die
euch auch, ne? Die irgendwas mit
Audio zu tun
haben. Und genau, und auch Studios und Sprecher und die ganze Infrastruktur ist einfach in Hamburg viel besser als in Düsseldorf sowieso, aber selbst als in Berlin, und deswegen haben wir uns damals für Hamburg entschieden.
Okay. Und dann habt ihr irgendwann auch während der Pandemie entschieden, auch noch an die Börse zu gehen.
Genau, es war langweilig. War nicht mehr zu Hause. Nee.
Ihr braucht die Ehre.
Ja, ich sag mal, das war ja getrieben durch das enorme Wachstum, was wir ja die ganzen Jahre hatten. Also wenn man auch sieht von den, dazu eben diese 60 Millionen, dann sind wir auf 100, dann 130, 188 und dann, also wir sind ja immer ein starkes Wachstum, auch gepaart durch Internationalisierung. Und dann haben wir uns ja schon mit dem Thema beschäftigt, wie machst du jetzt eine weitere Kapitalrunde, Convertible, richtiger Börsengang, dann guckst du dir eben alle Dinge an und dann haben wir uns dann ja irgendwann entschieden zu sagen, nee, das ist eigentlich das Beste ist der Börsengang. Das, man muss fairerweise sagen, das war natürlich dann auch im Sparring mit jetzt Amira und auch sicherlich maßgeblich Alexander Kuttlich, der ja...
Der muss man sagen, der ist ja ein ehemaliger CEO, Vorstand, Kollege bei Rocket Internet gewesen, also der war da, oder sagen wir, der Kollege.
Genau, der war CEO, also ganz operative bei Rocket, und war zu der Zeit auch schon im Industriebeirat bei Amira. Das heißt, wenn die Beteiligung gemacht haben im Tech-Umfeld, dann hat der immer drauf geguckt, das ist ja typisch, machen ja ganz viele, auch der Flo Leibert oder der Ludwig, die ja dann auch alle noch, also Ludwig war ja auch bei im Rocket-Umfeld, der Flo hat in den USA ein riesen Cloud-Unternehmen aufgebaut. Und die haben ja dann, sind ja dann raus, haben ja 468 gegründet, einen Fonds, im Bereich Tech und haben dann nebenbei ein Spec gebaut, also einen speziellen Konstrukt für den Börsengang. Genau, eine Hülle. Also das ist ja letztendlich nichts anderes als eine Hülle. Die haben irgendwann gesagt, liebe Investoren, ihr kennt mich ja alle gut, gib mir mal 300 Millionen Euro, die legt er mir ja hier hin und dann suche ich eine tolle Firma, mit die ich dann darüber an die Börse bringe. Und da wir uns aus der Zeit bei Toni schon kannten, er war ja hier auch Beiratsvorsitzender 2 Jahre, das heißt, er kannte uns, er kannte das Produkt. Und ich glaube, das ist im Kern ja auch das Entscheidende bei so einem Gang über den Spec, dass du einen tollen Promoter hast, also jemand, der den baut, und das ist Kuttlich und Team, und eben ein geiles Produkt. Ich meine, das sind halt, glaube ich, kann man wirklich sagen, wir, und was eben sehr stark wächst, weil der Spec hat halt den Nachteil, dass er sehr teuer ist, aber es ist halt sehr schnell. Das heißt, du kannst innerhalb von 6 Monaten damit an die Börse gehen, weil vieles schon vorgemacht wurde, und das haben wir dann ja auch getan. Also wir haben dann innerhalb von 6 Monaten sind wir dann Ende November an die Börse, und die Nachteile oder warum der Spec ja oft auch so negativ beschrieben wurde, ist, dass viele, die drin waren, dann rausgehen, also so, sogenannte Redemption-Rate, und die ist ja bei vielen statistisch, kannst du nachher in den USA, über 50%, und bei uns war die 0,02. Also ist kein, also alle, die dann raus durften, wo sie gehört haben, Tonys ist das Target, sind alle dabei geblieben. Das sind sehr viele namhafte Investoren, was ein echtes Gütekriterium ist, und von daher war das dann im Kern die absolut beste Entscheidung aller Zeiten, weil wir dann eben die Firma sehr schnell mit sehr viel Geld kapitalisieren konnten, also 100 Millionen.
Kam da rein.
Als Kapitalerhöhung rein, genau, exakt. Das ist halt wie eine, eigentlich wie eine Kapitalerhöhung, hat so ein bisschen das Spektakuläre dann, dass du dann auch an der Börse bist, hat aber auch neben Kapital auch viel Gutes. Das heißt, du kannst ja nicht einfach so an die Börse gehen. Das heißt, dein ganzer Legal, dein Finanzapparat, die ganze Firma, die wird ja auf Börse getrimmt. Das ist ja, sind ja sehr sinnvolle und gute Kriterien, und du bist halt sehr schnell kapitalisiert und kannst dann halt eben nochmal mehr machen in den Märkten, wo du wächst, neue Innovationen, und war dann natürlich Ende November absolut richtig und wichtig, und natürlich vom Timing her, vor all das, was danach ja kam, also wurden gefeiert als Wachstumsunternehmen, wir waren ja dann irgendwie, der Börsenkurs irgendwie 12 Euro, wir hatten eine Marktkapitalisierung von über 1,2 Milliarden.
Also Unicorn?
Ja, nee, sind wir schon nicht mehr, wir sind jetzt irgendwie schon halbiert als Unicorn. Nee,
aber warte mal.
Aber nur ganz kurz, ne? Also nicht so wie die ganzen anderen, die sind ja alle länger, wir sind waren ganz kurz, und dann jetzt sind wir, ist der Aktienkurs ja halbiert, irgendwie haben wir jetzt irgendwie 600, aber
also 600 Millionen Market Cap, das ist ja immer noch.
Okay. Ja, ist ehrlich gesagt enorm. Und was natürlich dann passiert ist nach Börsengang, Wachstumsunternehmen wurden gefeiert. Das kennst du besser als wir. Die Tech-Werte sind alle runtergebrochen im Aktienkurs. Und jetzt plötzlich das Thema Profitabilität, ein Riesenthema, was für uns immer war. Wir waren ja schon also sehr früh profitabel. Aber nochmal vielleicht um das mit dem Thema Spec und Börsengang. Das war für uns absolut richtig, richtigen Partner, richtiges Netzwerk, gutes Timing.
Spec haben ja dennoch so ein bisschen irgendwie ein schlechtes Image und ja, nachvollziehbarerweise, weil ja viele, die jetzt in den letzten Jahren als Spec an die Börse gegangen sind, gingen gar nicht alle deutlich unter Wasser, was ja auch wieder nachvollziehbar ist, weil das Marktumfeld generell schlecht ist, aber bei Specs hat man das Gefühl, es ist nochmal schlechter. Irgendwie wurde auch viel, sagen wir mal, Firmen an die Börse gebracht darüber, die ja nicht so geil waren. Das ist bei euch ein Unterschied.
Ist, glaube ich, das, was Markus sagt, ne? Irgendwie, was für ein Target hat so ein Spec? Ich glaube, das war jetzt in der Konstellation eine sehr, sehr gute Konstellation. Und es ist halt teuer. Das ist das, was man irgendwie, glaube ich, auch
teuer
oft hört für alle, die da reinlegen, und der Spec verdient, also die Initiatoren verdienen sehr viel Geld daran, und irgendwie, wenn man einen Börsengang macht, einen klassischen, bleibt da nicht so viel hängen. So, aber auf der anderen Seite kauft man sich wahnsinnig viel Zeit dadurch, und das Timing war natürlich, das konnte man vorher auch nicht ahnen, perfekt. Aber wir haben vor allen Dingen auch Zeitdruck gehabt, weil wir gesehen haben, wie großartig das Produkt in den USA funktioniert. Also wir wollten dort weiter wachsen, und für uns war das eben extrem wichtig, uns das Kapital zu organisieren, um das Weihnachtsgeschäft in den USA entsprechend vorzufinanzieren, zu bauen, um die nächsten Schritte dort zu gehen. Und da war das eben ein Vehikel, auf das wir gesetzt haben. Also ehrlich gesagt, vor anderthalb Jahren wussten wir noch nicht mal, was ein Spec ist. War für uns ja auch alles Neuland,
wie so vieles. Wie an die Börse.
Genau. Aber wir haben uns damit halt auch, wir haben damals auch die Argumente gehört, die waren ja da auch schon, jetzt sind sie irgendwann nochmal lauter geworden, aber die auch damals gab es die schon. Aber am Ende des Tages haben wir eine Abwägung getroffen für diesen Weg. Und im Nachhinein müssen wir sagen, war es in der Tat Gold richtig gut, dass wir es gemacht haben.
Und wie viel Shares habt ihr noch? Also wie viel Prozent?
Ich glaube 7. Ne? 7%.
Also ihr beide gemeinsam.
Ja. Genau. Wir haben immer zusammen, das sind ja die berühmten Höllenhunde, also kann man nachlesen. Das sind ja dann, sehen wir, knapp 100 Millionen Aktien ausgegeben. 7% haben wir. Mhm. Der größte Einzelaktionär ist Amira, die sind ja mit drüber, also 25%. Spec-Owner, also 468, auch glaube ich 7. Und dann gibt's halt große, viele namhafte Bailey Gifford und viele andere, die dann kleinere Positionen halten. Aber das ist ja auf der Webseite auch sichtbar. Also wir haben ja praktisch die Anteile vorher rübergerollt. Wir hatten anfangs nie Geld, immer tolle Ideen und haben dann eben über die Kapitalerhöhung sind wir natürlich immer verbessert. Und das vor Börsengang haben wir eigentlich alles rübergerollt. Wir sind jetzt also einer der größeren Aktionäre. Ich glaube, der viertgrößte, drittgrößte Aktionär. Wie gesagt, Amira ist der größte. Hatten auch ein Lock-up für ein Jahr, also dass wir mit Aktien nichts machen durften.
Aber jetzt könnt ihr verkaufen.
Also wir könnten jetzt ab 1. Dezember, aber was wir natürlich nicht vorhaben, wir würden ja eher jetzt bei dem Kurs nachkaufen, ne? Also.
Natürlich.
Komm, ist der Werbeblock oder was? Habt ihr doch immer. Also heute.
Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob du das als Vorstand machen darfst.
Also, nee, da musst du rausschneiden. Das darf ich ja nicht. Aber
trotzdem, ich meine, sag mal kurz die Börsenkennzahlen. Wir reden jetzt von irgendwie Umsatz von 250 Millionen, habt ihr gesagt. Und jetzt irgendwie Market Cap ist so 600 Millionen Größenordnung, ne?
Genau.
Also so dann Faktor, weiß nicht, 2, irgendwas. Ist jetzt auf den Umsatz Multiple und auf das Ergebnis ist gerade halt kein Ergebnis da.
Also diese Woche hätten wir Quartalsergebnisse Q3, die haben wir ja vorgezogen über einen Ad-Hoc, weil wir eine Gewinnverbesserung rausgegeben haben. Das heißt, das ist ja auch untypisch in dieser Zeit. Wir haben ja nicht nur die letzten drei Quartale immer die Ergebnisse geliefert, die wir prognostiziert haben. Und das in diesem Umfeld. Und wir haben jetzt ja die Profitabilität gemessen an Adjusted EBITDA von -8 auf den Bereich -5 bis -2 für Ende des Jahres hochgezogen. Mhm. Das heißt, das war für uns aber nie jetzt, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil der Markt danach schreit, sondern wir wollen im Kern immer ein profitables Unternehmen bauen und jetzt gelingt uns das schneller. Das heißt, die Parameter sind 250 Millionen, Market Cap ungefähr 600, wie du sagst, Adjusted EBITDA planen wir -5 bis -2. Für dieses Jahr an und wir haben auch gesagt, nächstes Jahr positiv und darauf das Jahr Cashflow positiv. Das sind die
Aber Cashflow. Von all den Konjunktursorgen, die man ja überall hört, ist jetzt zumindest bei euch in den Zahlen da nicht sichtbar.
Nee, also wenn du so ein Stück naiv auf die Zahlen drauf guckst, wir werden ein super Weihnachtsgeschäft haben, wir werden ein gutes Jahr haben. Aber du guckst natürlich auch, das ist ja nicht Ende jetzt, Ende Dezember, du guckst halt eben schon weiter und du siehst schon das Kaufkraftvermögen. Wir gucken ja auch auf andere Länder. Also du bist jetzt, ich glaube, USA wird davon gar nicht so betroffen sein. Europa schon deutlich mehr. In Europa, England, glaube ich, deutlich mehr. Wenn man sich, also das hat nicht nur Tonis, sondern wenn man einen makroökonomisch drauf guckt. Allein durch die Zinssätze, in England, da hat jeder ein Haus gekauft und finanziert. Das wird vermutlich massiver Auswirkungen haben, die Kunden dann auch Geld zur Verfügung haben. So, das gucken wir uns alles auch an und Studien und sind da deutlich vorsichtiger, was das nächste Jahr angeht. Aber auf der positiven Seite wird eben ist ja auch bekannt, bei Tieren und Kindern haben wir am letzten gespart und am wenigsten gespart. Das siehst du jetzt auch im Weihnachtsgeschäft ganz interessant, dass wirklich extrem gut läuft. Ne? Ja.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Okay. Und sag mal, andere Länder jetzt oder andere Regionen jetzt nach USA, Asien oder sowas, ist das auch für euch ein Thema?
Wir haben Hongkong angeschaltet. Das ist für uns so ein erster Pilot in Asien, was natürlich super spannend ist, seit Oktober, glaube ich, erst Anfang Oktober. Aber mit englischsprachigen Tonis. Also da muss man jetzt auch schauen, das war auch so unser Antrieb, dass wir auch ein Stück weit lernen wollen,
Weil wir eben als Produkt immer diese Sprachebene noch dazu haben, die mehr Komplexität bringt. Du musst ja die Audioebene eben dann auch wieder pro Markt einkaufen, wenn es eine neue Sprache ist, die Region mit einkaufen. Wir sind dort jetzt mit englischsprachigen Tonys unterwegs und wollen da auch erstmal schauen, so funktioniert das in Hongkong, wo natürlich irgendwie die englische Sprache auch eine Relevanz hat. Und gucken, was das bedeutet, in welchem Umfang funktioniert das, um dann eben auch mittellangfristig zu schauen, welche Länder in Asien können wir mit diesem Modell fahren oder muss man doch auf die entsprechende Sprache auch switchen, was dann eben mehr Vorlauf bedeuten würde. Also aber spannend, ne? Also ich meine, klar, irgendwie sind riesige, tolle Märkte und ich glaube auch unser Produkt, das hören wir ja auch immer wieder, Südkorea, Japan, auch das Thema Figuren hat da einen ganz anderen Stellenwert als nochmal in Deutschland. Da sind die ganzen auch Designer-Toys und so weiter, da wird gesammelt wie verrückt, dass wir mit unserem Produkt dort reinpassen, glaube ich, das ist fraglos. Insofern würden wir es natürlich gerne irgendwann mal lostreten.
Also ich frage deswegen, weil ich es natürlich so ein bisschen verstehen will, was für eine Fantasie gibt's auch für die Firma, am Ende für die Aktie. Denn eins ist mir auch aufgefallen, ich hatte vor ein paar Monaten mal den Jan Beckers im Podcast, also einen Unternehmer, mittlerweile so ein Digitalfonds, Investor, extrem gut gelaufen, sehr ungewöhnlicher Typ, also er macht operative Geschäfte, hat damit sehr viel Geld verdient, aber halt jetzt auch diesen Digitalfonds großen, der war bei euch auch mit sehr großer Position lange investiert und ich glaube, der musste dann jetzt sogar seine Position verkaufen.
Also erstmal glaube ich, ist ein, wir kennen ihn ja auch, also ist ein super Typ, super Unternehmer, glaube ich, auch der sehr auf Tech gesetzt hat, was viele auch gemacht haben und vermutlich deswegen auch in einem Fonds ein paar Themen hatte. Das muss er, aber hat er vermutlich auch selber, hat ja tolle Firmen investiert, wenn man da genau reinguckt, aber die ja eben dann sehr stark über den, auch gerade nach dem Ukraine-Krieg gelitten haben und das ist ja ziemlich halbiert worden. Und er war halt ein großer Supporter auch im Rahmen des Spec-Prozesses. Es gab ja dann so ein Konstrukt mit Pipe, auch sehr stark investiert. Und na klar, er bewirbt ja heute auch in den letzten Analysen. Es gab neulich ja jetzt auch einen Bericht von ihm, wo er auch nochmal Tonys sehr empfiehlt. Also das hat sich an der Einstellung von ihm zu den Tonys nichts geändert. Aber natürlich muss er auf seinen eigenen Fonds gucken, wie er dort eben arbeitet, wie er dort justiert. Und wenn alles runterrauscht und Tonys, sagen wir mal, sich irgendwie hält, muss natürlich irgendwie gerade gezogen werden. Aber das ist, glaube ich, eher ein Thema für ihn und seinen Fonds, dazu zu reagieren, was für mich vollkommen okay ist. Und wenn dann einer seine Position korrigieren muss, aufgrund der Fondsstruktur ist das vollkommen okay, aber er ist nach wie vor, glaube ich, ein großer Tony-Fan und Supporter. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge.
Hat euch denn diese generelle Korrektur jetzt, klar, persönlich kostet ihr euch erstmal auf dem Papier Geld, aber hat das was mit eurer Firma gemacht? Also das nach dem Motto, so ein Börsenwert halbiert sich, ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes, meint man, aber vielleicht ist das falsch.
Ja, also ich glaube, anfangs hat das schon, man ist ja auch da sehr sportlich und guckt natürlich auch auf diesen Börsenkurs und ist natürlich auch für uns beide als Vorstände jeden Tag eine Verpflichtung, an diesem Aktienkurs zu arbeiten. Das sollte man nicht falsch verstehen, aber du musst dann schon gucken, worauf kannst du dich denn als Vorstand und als Unternehmen auch konzentrieren. Und da muss man im Kern sagen, wir müssen sehen, dass wir die Ergebnisse, die wir bekannt gegeben haben, immer liefern. Glaube ich, das braucht Verlässlichkeit. Und daran musst du eben hart arbeiten, darfst diesen Markt also nicht enttäuschen. Wir sind ja auch noch sehr neu. Und dann darfst du aber dann, wie der Aktienkurs sich entwickelt, das ist so von vielen anderen Parametern, glaube ich, abhängig. Und deswegen haben wir das irgendwann, ja, glaube ich, ich gucke ja heute, ist es auch, ich dachte, wenn die Frage kommt, heute ist 1% nach oben gegangen. Ja, super. Ja, freue ich mich, ne, wenn die Frage käme. Und aber das wird, wenn du weiter eine profitable und gute Firma baust, glaube ich, wird sich das mit dem Aktienkurs nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Unternehmen wieder positiv entwickeln.
Bist du viel unterwegs und versuchst am Ende großen Fonds zu erklären, wie genau das Geschäft ist, weil das, wenn die kaufen, treibe ich
ja
den Kurs.
Das ist genau, das ist die Sache, die zweite Sache, die ich sagen wollte, dass du, und das, also wir haben uns da so ein bisschen aufgeteilt, also Patrick sehr stark an den Themen Produkt und Innovation. Ich bin in der Tat sehr viel mit Investoren. Also ob das jetzt in Frankfurt ist oder nächste Woche, ich bin in London, Penny Hill, eine Riesenkonferenz von Berenberg organisiert, aber auch in den USA. Also ich bin sehr viel auf Investorenkonferenzen. Also das ist eigentlich jede Woche, wo ich mit Investoren rede und denen erzähle, was ist, je nachdem, wie lange die bei uns sind, wie ist der Stand, wie entwickelt sich das, genau mit dem Hintergrund, dass die machen ja, ich erzähle das nicht nur einmal, sondern oft ist das ja mehrfach, weil die wollen dann sehen, wie haben die sich die letzten paar Monate entwickelt und da ist mittlerweile gutes Vertrauen aufgebaut. Ich glaube, deswegen entwickelt die Aktie sich jetzt auch ganz schön. Und das müssen wir natürlich schon tun, dass wir also dieses tu Gutes und rede drüber, dieses ein bisschen simple, das, da sind wir sicherlich auch noch sehr neu, also für Börse. Also wir in unserem Toni-Umfeld, du hast dich jetzt mit Tonis beschäftigt und wir machen das jeden Tag, aber es gibt ganz, ganz viele noch, gerade auch aus der Investorenlogik, die das eben nicht kennen. Und das müssen wir in der Tat viel machen.
Also ich war sauer, ehrlich gesagt, ne? Also weil ich mir gedacht, sowas, wieso? Das hat sich auch nichts verändert bei uns intern. Wir machen nach wie vor sehr geilen Scheiß. Und wieso kann das sein, dass so ein Börsenkurs wie halbiert wird? Auf der anderen Seite ist es halt auch ein sehr abstraktes Thema. Also mir ist das ganze Spiel da draußen auch durchaus bewusst. Das ist genau wie Markus sagt, da müssen wir auch entsprechend mitarbeiten. Aber viel entscheidender ist am Ende des Tages, was wir hier intern machen und wie wir es vielleicht auch ein Stück weit draußen verkaufen. Aber ich habe viel mehr Augenmerk auf Themen, die auch alle Unternehmen haben, Herausforderungen, die wir intern haben, als jetzt auf den Aktienkurs zu schauen. Und da habe ich das Gefühl, dass wir da, dass sich da nicht viel verändert hat, dass wir immer noch mit der gleichen Energie und Leidenschaft und auch Selbstreflexion unterwegs sind, um die Dinge anzupacken, die nicht gut laufen. Und das ist viel entscheidender. Und am Ende des Tages, langfristig, wird sich auch der Kurs dann wieder dahin entwickeln.
Ich meine, 7% von 600 Millionen ist ja immer wahnsinnig viel Geld. Gleichzeitig, wenn man so nahezu bootstrapped unterwegs war, hätte man fast auch noch mehr Anteile selber halten können. Hätte man auch noch fast 20-30%.
Aber wir haben es ja nie gemacht, weil wir wirklich viel Prozente oder Anteile oder sonst was haben wollten. Auch das Thema Unicorn hat uns nie angetrieben oder so. Wir wollten halt ein geiles Produkt bauen. So, wir saßen eben nicht rum und haben gesagt, lass uns ein Unicorn bauen, sondern lass uns ein geiles Produkt bauen. Und das ist bis heute so. Also wir, klar, sind 7% von diesem Market Cap, ist auch wahnsinnig viel Geld, aber das ist eine abstrakte Zahl. Also ich glaube, es geht eher darum, lass uns tolle Sachen machen und ob das jetzt 1% mehr ist oder weniger, ist mir persönlich wirklich scheißegal. Es ist immer noch viel und da kann man sehr stolz und glücklich drauf sein. Genau,
also bitte, weil es ist nicht viel, es ist wahnsinnig wahr. Ich werde oft gefragt, hast du damit oder habt ihr damit gerechnet, dass es so erfolgreich wird? Never ever, das geht doch gar nicht, ehrlich. Das ist doch total gaga. Und da denke ich keine Sekunde drüber nach, ob das nicht mehr sein soll, sondern ich denke, ich gucke das auf die Zahlen und denke, was denn da los? Ja, das ist so viel und so gut und so, also nie erwartet, und es bleibt ein Geschenk, die ganze Reise. Also
ja, und auch rückblickend, ja, es gab vielleicht ein, zwei Momente, wo man, oder Entscheidungen, wo man,
wo er falsch verhandelt hat.
Ich weiß noch genau, das war nicht. Aber das ist auch müßig, ne? Also du willst ja vorankommen, du willst ja Sachen vorantreiben, und dann ist es am Ende des Tages irgendwie entscheidend, ob du dann auf ein Ergebnis oder auf den Moment guckst und sagen kannst, irgendwie, das passt so, und ich glaube, das können wir mit Fug und Recht behaupten.
Könnte noch ein bisschen auch Fantasie in die Aktie kommen oder Vision, wenn man dieses Thema Streaming aufmacht, weil ich meine, alle, ihr habt gerade schon selber Spotify und so gesagt, reden von Streaming und machen ja Streaming. Bei euch wird es ja in dem Sinne nicht gestreamt, sondern man kauft sich die Figur, stellt die drauf und dann ist die an. Aber wäre nicht auch Streaming für euch irgendwie so eine Fantasiewelt, die man auch betreten könnte?
Wenn da ein Geschäftsmodell drin steckt, was für uns funktioniert, dann kann man natürlich auch, technisch ist das quasi ab morgen machbar. Wir streamen ja auch, ist so ein Zwischending zwischen Streaming und Download, den wir machen. Klar, wenn da der Partner und das Geschäftsmodell stimmt, kann da Musik drin sein. Am Ende des Tages ist es einfach nur eine andere Form, Content für den Kunden bereitzustellen. Und wenn das für uns als Modell funktioniert, ist das auf jeden Fall etwas, was denkbar ist.
Und gibt es da irgendwelche Lizenzen, die ihr nicht habt, die ihr euch wünscht? Ich glaube, letztes Mal, als wir da zusammen saßen, da gab es noch so Disney-Thematiken, die waren noch nicht geklärt, da wollt ihr noch ran. Gibt es da irgendwelche Lizenzen? Wenn diese Lizenz alleine käme, das würde so viel neues Geschäft reinbringen.
Nee, ich glaube, wir haben wirklich alles Große, was es da draußen gibt, haben wir es schon oder ist im Anmarsch. Das ist wirklich unfassbar, weil wir, Markus hat es gesagt, über 4 Millionen Boxen in Kinderzimmern stehen haben. Wir sehen es mit Disney zum Beispiel, ein Lizenzpartner, mit dem wir jetzt seit ein paar Jahren zusammenarbeiten. Wir haben zu Anfang immer mit den Regionen verhandelt. Inzwischen arbeiten wir an einem globalen Deal, dass wir eben für alle Märkte, in denen wir unterwegs sind, heute und zukünftig Zugriff auf Lizenzen haben. Wir sind da wirklich ein Player geworden, der für die ganzen Content-Unternehmen eine Relevanz hat. Insofern kommt da alles. Das einzige Thema, wo ich einfach langsam die Geduld verliere, sind, das ist Tim und Struppi. Also da kommen wir irgendwie nicht voran.
Tim und Struppi ist so schwer.
Genau, das ist halt, ich bin der Tim und Struppi-Fan. Struppi war Auslöser für die Idee, und auf Audio-Content haben wir Zugriff, aber auf die Merch-Rechte im Moment nicht, weil die Familie die Umgebung dort blockt. Wenn da jemand zuhört, der irgendwie Kontakt hat, gerne. Ansonsten sind wir wirklich unfassbar gut unterwegs.
Was das heißt, ihr habt von Tim und Struppi sozusagen, das hören könnte man das, aber man dürfte keine Figur schnitzen.
Schnitzen,
ich will das. Genau. Das war bei mir.
Die würde ich sogar nicht verschnitzen, wenn es auf einen kommt. Genau.
Und sag mal, bei Disney ist es ja auch so, also A, haben sie jetzt ihren großen Disney-Weihnachtsspot mit reingenommen, was, glaube ich, eine große Ehre ist, und B, wenn ich es richtig verstanden habe, machen die euch auch mit groß, indem sie Product Placement machen, dass sie in ihre Filme dann Tony-Figuren reinstellen und so?
Genau, es machen verschiedene Partner jetzt gerade in den USA auch, Netflix und Co., wenn die Serien planen, konzipieren, wenn die gedreht werden, dann sind wir Teil des Kinderzimmers inzwischen auch, dass man in Einstellungen die Box sieht.
Muss man dafür bezahlen? Manchmal, nicht so.
Zum Teil muss man da drüben auch bezahlen, zum Teil eben auch nicht. Das sind unterschiedliche Modelle. Aber das Schöne ist, dass man daran auch selbst schon in den USA in der frühen Phase merkt, dass wir immer mehr zum selbstverständlichen Bestandteil der Kinderzimmer werden, was wir in Deutschland eben schon länger sind. Wir sind inzwischen ja auch in vielen Romanen, Büchern tauchen wir auf als Gegenstand, der wie selbstverständlich auftaucht und der Autor.
Also Micky Beisenherz hat ein Buch geschrieben zum Beispiel, den genau, auch kennt, der.
Da kommt dann die Tonybox drin vor und Micky Beisenherz setzt voraus, dass der Leser die Tonybox kennt. Das ist natürlich ein toller Moment, wenn man das mal realisiert. Und in den USA passiert das jetzt eben auf der filmischen Ebene eben auch zum Teil. Da sieht man eben, dass wir auch dort einfach sehr bekannt werden.
Und ich glaube, im Spielebereich ist es traditionell auch schon häufiger so gewesen, dass so Spielefirmen auch zukaufen, also sich so andere Firmen übernehmen. Ravensburger hat das, glaube ich, viel gemacht. Ist sowas für euch auch ein Thema, dass ihr jetzt, wie viel Cash ist noch da aktuell auf dem Konto? Was liegt das los?
Millionen.
Wie viel hast du da
noch? wir sind jetzt sehr, sehr gut ausgestattet. Wir haben erst vor ein paar Wochen auch eine Kapitalerhöhung nochmal gemacht von 60 Millionen. Also wir sind sehr, sehr gut ausgestattet.
Also könnte man kaufen?
Ja, also ich glaube, sollte man nicht ausschließen. Man sollte da auch bei nicht größenwahnsinnig werden. Aber punktuell, das kann ja in viele Bereiche reingehen, würde ich das nicht ausschließen. Also, was ist eine Idee?
Was, ja, ich wollte fragen.
Aber okay. Was, irgendwas mit Podcast vielleicht?
Okay, ja, ich habe einen Podcast-Schmerz.
Nein, also ich glaube, da sollte man, glaube ich, nie Nein sagen. Das muss ja nicht unbedingt Technologie sein. Das können ja viele andere Dinge auch sein. Also, ja, sollte man auf jeden Fall für offen sein, würde ich sagen.
Das ist von jemandem, der den börsennotierten Firma führt, klingt das schon so ein bisschen so sehr diplomatisch, wie wir gucken uns den Markt sehr genau an, wir führen da schon ein paar Gespräche.
Ja, so ist es jetzt. Vorstand sind wir jetzt.
Okay. Also das heißt, was ich so raushöre, dann klingt es lohnenswert, in 5 Jahren oder was ist 4,5 Jahren das nächste Update zu machen.
Ich hoffe, früher. Ja, früher. Also, die Jubiläumssendung habt ihr doch bestimmt irgendwie.
Genau. 1000 Podcast-Sendungen noch wieder wie Tonys Update. Ja, mache ich jetzt besonders gerne. Also ich meine, dem Tarek Müller von About You, ja, den begleiten wir jetzt ja auch schon seit, weiß nicht, frühen Tagen vor der Börse, jetzt an der Börse. Und ja, es macht mir schon Spaß, das zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Und bei euch jetzt von 50 auf 52 Millionen ist schon, was ist der größte Unterschied?
Organisationsstruktur ist glaube ich, aber das kennt auch jeder wahrscheinlich, der das mal durchlebt hat. Das ist echt eine Herausforderung, das Unternehmen so immer wieder in das richtige Format zu bringen, das zur Größe, Umsatz, Mitarbeiterzahl, Internationalisierung passt. Ne? Also das ist eine der größten Herausforderungen, die ich unterschätzt habe, ist dieses Global-Local-Thema, dass du plötzlich Teams in anderen Märkten hast, die eine andere Agenda haben, mit Recht auch, als Central, und das richtig in Einklang zu bringen, auszubalancieren, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Und die ganzen Menschen, kennt ihr die jetzt logischerweise nicht mehr alle? Die sind
doch wir hatten ein tolles Event, habe ich gehört, letztes Jahr im Mai. Da war ich dummerweise, lag ich mit Corona flach. Da haben wir alle Mitarbeiter weltweit nach Düsseldorf geholt. Zum Teil waren die auch in Schwäbisch Gmünd und haben sich dort das alles angeschaut. Und das war der Moment, wo man alle, die zu dem Zeitpunkt bei uns gearbeitet haben, auch tatsächlich mal persönlich sehen konnte. Aber wie gesagt, ich lag mit Corona flach.
Das war so krass.
Das muss krass gewesen sein. Ich will davon gar nichts hören. Okay. und jetzt ist natürlich wahnsinnig viel per Video, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Wobei auch da merken wir, wie alle anderen auch, so dieser persönliche Kontakt ist wahnsinnig wichtig, auch wenn man zusammenarbeitet, dass man eben auch mal einen Kaffee miteinander trinkt und nicht nur per Video irgendwie immer nur direkt ins Business-Thema einsteigt. Ne?
Das heißt, was man auf jeden Fall hoffen darf, dass ihr die nächsten Jahre das hier weiter durchzieht und dass dann die nächste Tonys-Folge dann auch mit euch wieder wäre. Das ist ja auch wichtig.
Ja, sehr schön. Ich komme ja langsam zum Alter, es wird eng.
Also ich bin jetzt 55, weil ist das 63 Rente oder was ist das? Also mal gucken, wie lange das wieder, weil wir wieder dran sind, weiß ich nicht.
Alles klar. Ja gut. Also ich drücke die Daumen für die nächsten Jahre.
Vielen Dank.
Für die Rückkehr zum Unicorn-Status, auch wenn das egal ist, aber es wäre trotzdem fürs deutsche Ökosystem toll. Ne? Macht ihr mit euch auch selber Investments?
Also wir haben auch ein Investment-Vehikel, also mit dem wir selber investieren. Also Direktinvestments, also frühe Phase, späte Phase, Fonds, alles hoch und runter.
Also auch Startups
wirklich? Ja, also haben wir auch schon gemacht. Also auch in, mein, ein paar Sachen sind ja bekannt. Eine wildeste ist hier in OCR Hair System, das sind so, immer so Haare, so Pes, ne? Haben wir hier in Düsseldorf. Das sind so Florian Falk mit bei, Krombacher, Bitburger Ventures sind da mit drin. Kinderprodukte, also querbeet. Also machen, ja, wir investieren auch.
Also wenn jetzt jemand zuhört, der gerade ein neues Kinderprodukt irgendwie auf der
Rampe hat. Oder auch was anderes. Also es muss nicht so, also, aber ich, da haben wir natürlich auch ein bisschen Expertise. Aber ja, mit unseren bescheidenen Mitteln machen wir gerne auch ein Investment. Was,
ja. Also bringt das deutsche Ökosystem voran, so oder so?
Ja, ist so, glaube ich schon.
Ja, absolut, absolut. Und vor allem mit dem, mit der Expansion und so.
Ja, ich meine, wir sitzen hier ja nicht in Berlin und in Düsseldorf ist nicht ganz so viel los, aber es wächst ja halt auch immer mehr. Das ist spannend zu sehen. Als wir angefangen haben, war gefühlt noch gar nichts da oder wir kannten es nicht. Und wenn man jetzt auf die Szene schaut, dann hat sich wahnsinnig viel getan. Und das ist cool. Also da sind wir jetzt in der Stadt, glaube ich, auch ein Vorzeigeunternehmen, wie zwei, drei andere auch. Und das ist super. Also das brauchen wir auch. Ne? Das ist, glaub ich, es mangelt nicht an guten Ideen und tollen Konzepten, aber das Umfeld muss auch passen, um diese gedeihen zu lassen. Und wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, ist das ja super.
Okay, alles klar. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch im Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen. Soll ich hier explizit erwähnen, aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.